Wir sammeln heute eine dritte Kollekte für die Zweitbrille für den Pfarrer, ja. Sogenannte Kanzelbrille. Ja. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um Musik, genauer gesagt um Lieder, um außergewöhnliche Lieder. Keine Ahnung, ob die schön geklungen haben, aber sie waren außergewöhnlich wegen des Ortes und wegen der Situation, in der sie zu hören waren damals. Beneidenswerte Lieder waren das. Und Lieder, die nicht ohne Folgen blieben. Lieder, die etwas bewirkten, etwas Unglaubliches, etwas Außergewöhnliches. Und trotzdem ist die Erzählung aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte des Lukas, der Bibel, eine Mustergeschichte für heute und keine Geschichte von damals. Was war geschehen? Paulus, der schon in Kleinasien, das ist also in der heutigen Türkei, viele Gemeinden gegründet, Menschen für den Glauben gewonnen hat, zusammen mit seinem Freund und Mitarbeiter Silas, der kommt nun zum ersten Mal in seinem geistlichen Leben nach Europa und merkt, er ist in einer anderen Welt. Na, das geht manchen Leuten, die aus dem Nahen Osten herkommen, bis heute so. Und wie er es immer macht, will er als erstes in die jüdische Synagoge gehen zu seinen Landsleuten. Er durchsucht die ganze Stadt, aber nichts. Da gibt es keine Synagoge, weil selbst in dieser riesigen Stadt Philippi nicht einmal 10 jüdische Männer wohnen, die man aber braucht, um eine Synagogengemeinde aufzumachen. Also, da ist scheinbar auch nichts, woran Paulus anknüpfen kann. Ich muss das Buch hier mal zur Seite legen. Aber er erfährt, dass sich am Fluss vor den Toren der Stadt Sympathisanten des Glaubens an den einen Gott zum Gebet treffen. Vielleicht unter freiem Himmel, das wissen wir nicht, aber auch dort keine Männer, nur Frauen. Der erste Europäer, der dann zum Glauben an Jesus findet, ist eine Unternehmerin aus Asien gebürtig und Lydia mit Namen. Sie handelt mit Purpur, das ist die kostbarste Farbe überhaupt. Riesige Mengen an sogenannten Purpurschnecken sind nötig, um nur wenige Kilogramm Stoff rot zu färben. Lydia hat Erfolg. Sie ist eine unabhängige und eine wohlhabende Frau. Sie besitzt ein eigenes Haus in Philippi und sie hat eine ganze Reihe Angestellter. Diese Frau findet an diesem Tag zum Glauben an Jesus, lässt sich taufen und öffnet ihr Haus für die Wandermissionare Paulus und Silas. Aber noch mehr als das, denn ihr Haus wird zur ersten europäischen Hausgemeinde. Dort treffen sich von nun an die Christen der Stadt, die zahlreicher werden, zum Gottesdienst. Davon erzählt Lukas am Ende dieses Kapitels. Doch was so friedlich mit Reden und Zuhören damals am Fluss beginnt, das bleibt nicht so, denn Skeptiker, Neider gibt es überall. Und so wird, erzählt Lukas, ein Aufruhr gegen Paulus und Silas angezettelt. Sie werden ohne Prozess mit einer harten Prügelstrafe belegt und in ein Gefängnis geworfen in Philippi. Davon erzählt unser Text. Ich lese also, wer mitlesen möchte, aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 16, ab Vers 22. Und das Volk wandte sich gegen Paulus und Silas, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Herr, hab Dank für dein Wort, das doch hineinreden will in unser Leben. So sprich uns an durch dein Wort. Gib uns deinen Geist, dass wir deine Stimme hören. Amen. Hatte Gott sie deshalb nach Europa gerufen? Dass man sie halb tot schlägt, dass sie kaltgestellt werden in einem Gefängnis. Doch Was Lukas uns hier miterleben lässt, ist eine der schönsten Mustergeschichten dieses Buches. Denn um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Freiheit in Ketten. So will ich es mal beschreiben, liebe Gemeinde. Täuschen wir uns nicht, die beiden Männer sind nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Sie haben objektiv keinen Grund, Gott zu loben, gar keinen. Sie sind völlig am Ende. Ihre Rücken, ihre Arme, ihre Beine schmerzen von den 50 Stockhieben, die ihnen die Soldaten verabreicht hatten. Der Knast ist dunkel, sicher auch modrig. Ihre Pläne sind zerstört, ihr Vorhaben mehr als nur aufgehalten. Sie sind gescheitert. Die inneren Fragen und innerlichen Zweifeln türmen sich. Um Mitternacht beginnen sie, Gott zu loben. Sie singen und loben ihn aus einem einzigen Grund, weil er noch da ist. Weil sie im Angesicht des Grauens und in der Ausweglosigkeit seine Gegenwart spüren und wissen, die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, die kann uns kein Aufseher nehmen. Leben ist lebens- und lobenswert, auch wenn es objektiv nichts zu loben gibt. Es ist lebenswert, weil er da ist. Lukas hängt noch ein Sätzchen dran, und die Gefangenen hörten sie. Ich musste an Paul Schneider denken, hoffentlich vielen von Ihnen noch bekannt. Der war Pfarrer der Bekennenden Kirche und saß in Buchenwald ein. Und ich musste an ihn denken, der aus der Einzelzelle im Bunker, in der man ihn gesperrt hatte, Worte aus der Bergpredigt Jesu über den Appellplatz rief: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Er rief so lange, bis sie die Tür aufgeschlossen hatten und ihn bis zur Bewusstlosigkeit zusammenschlugen. Paulus und Silas loben Gott und die Gefangenen hören es. Lukas erzählt es uns, damit wir wissen, dass auch unser Lob denen, die um uns sind, Mut und Kraft geben kann und geben wird. Liebe Gemeinde, Leben ist lebenswert, weil er da ist. Das gilt für das ungeborene Baby ebenso wie für die Hose oder Verlust. Für den Mann, der mit seiner Kraft am Ende ist, für den alten Menschen, der auf einmal auf fremde Hilfe angewiesen ist und auch für den, der im Sterben liegt. Paulus und Silas erkennen in dieser Nacht, dass auch diese Zeit, in der sie sich befinden, dass selbst diese Schreckenszeit, in der sie leben, eine Zeit ist, in der es gilt, den Glauben zu leben. Ihre Aufgabe ist es jetzt, den Knast, die Schmerzen, den Dreck auszuhalten. Auch Krankheit kann Aufgabe sein. Dazu ist das Leben da, nicht, dass wir daran verzweifeln, sondern dass wir es bewältigen mit allen wunderschönen und hässlichen, hellen und dunklen Zeiten. Und du kannst es, weil er da ist. Und dann, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf hochfuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Liebe Gemeinde, der Gott, der die Mauern des Gefängnisses von Philippi erzittern ließ, sodass die Ketten aus den Verankerungen gerissen wurden, der kann auch deine Gefängnisse erbeben lassen, dass sie dich freigeben. Der Gott, der Paulus und Silas aus der Dunkelheit wieder ans Licht bringt, der will auch dich wieder herausholen. Und es sind so viele Ketten, die uns halten oder Menschen in unserer Stadt und unserer Gesellschaft ganz fest umschlossen halten. Nein, ich denke nicht nur an Sucht oder Abhängigkeit, sondern auch an Traurigkeit zum Beispiel, an Trauer. Wie viele unter uns sind eingemauert in Traurigkeit über Misserfolge oder Traurigkeit über große Verluste? Wie viele Menschen sitzen fest in einem Gefängnis aus Selbstvorwürfen und Selbstverachtung? Wie zahlreich sind die, die festgekettet sind an Streit und Vorurteile, an unvergebene Schuld, an Last aus uralter Zeit, Ketten aus Trägheit, Ketten aus Angst und Faulheit, Gefängnisse aus Gedanken und einmal ausgesprochenen Wörtern. Der Gott von Philippi ist kein anderer als der, von dem wir hier reden, zu dem wir beten, dem wir unsere Lieder singen und der, wie Paulus und Silas, uns seine Gegenwart zugesagt hat. Und der Gefängniswärter? Mit einem Mal ist er der Gefangene. Im letzten Moment erkennt er, die Gefangenen sind noch da. Wären sie alle geflohen, wäre das mit Sicherheit sein Ende gewesen. So wollte er seinem Leben ein Ende machen, aber dazu kommt es nicht. Hat er vielleicht eine Stunde vor dem Erdbeben noch über Paulus und Silas gegrinst und sich an die Stirn getippt, als die um Mitternacht anfingen, da unten im Knast im Block geschlossen fromme Lieder zu singen? So liegt er nun zitternd mit in der Gefängniszelle. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was wird er sich gedacht haben? Na, wahrscheinlich, dass die römischen Götter selbst in den Block geschlossen wurden, ja? Dass sie jetzt Rache nehmen. Seine Frage war sicherlich nicht im Blick auf den Glauben gemeint, was muss ich tun, um gerettet zu werden, sondern vielmehr in dem Sinn, was muss ich tun, damit ihr mich nicht auch umbringt? Wie kann ich wieder gut machen, was ich euch angetan habe? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Paulus nimmt seine Frage ganz ernst, aber er beantwortet sie ungleich tiefer, als sie gestellt war. Er gibt ihm zu verstehen, wenn du dein Leben wirklich retten willst, dann gibt es für dich nur eine mögliche Antwort. Vers 31. Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist es. Keine Auflagen, keine Vorbedingungen, nichts Kleingedrucktes, und die Antwort ist heute noch gültig. Schlag ein und vertraue dich im Glauben Jesus Christus an. Glaub an ihn, vertraue ihm und du findest das Leben, das nicht vergeht, Leben mit Qualität und Sinn wie Lydia, Leben, das mehr ist als Erfolg und Geld, wie Paulus und Silas, Leben, das aus der Dunkelheit, auch in der Dunkelheit nicht in der Finsternis versinkt, oder wie der Gefängniswärter, Leben, das einen Neuanfang möglich macht. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter und Amtsdiener und ließen sagen: Lass die Männer frei. Liebe Gemeinde, der Gefängniswärter fängt neu an. Er ändert nicht sein äußeres Leben. Das ist ja der Trugschluss, den mancher immer wieder tut. Möglichst viel äußerlich ändern und dann denken, das würde sich auf innen schon abfärben. Aber so ist es nicht. Er ändert nicht seine äußeren Lebensumstände, sondern er ändert sich. Er bleibt ein Gefängniswärter, aber ein neuer. Er wäscht ihnen die Striemen, die er selbst ihnen geschlagen hatte. Er lebt seinen Glauben in seinem Beruf, in seinen Vollzügen, in denen er lebt. Und dazu will uns diese Mustergeschichte vom Anfang des Glaubens in Europa anstiften. Lebe deinen Glauben, lebe ihn. Sei fähig, neu anzufangen und wenn es sein muss, immer und immer wieder. Hab den Mut, Schuld einzugestehen und Verletzungen, die du anderen geschlagen hast, wieder gut zu machen, wenn es möglich ist. Am Schluss will ich mit Sätzen von Paulus selbst ändern. Er schreibt: an diese Gemeinde in Philippi, in der das damals geschehen ist, etwa 10 Jahre später einen Brief, in einer Situation, als er selbst in Rom im Gefängnis sitzt, wieder aus dem gleichen Grund wie damals in Philippi. Und am Ende dieses Briefes gibt es einige Verse, die klingen wie eine Zusammenfassung dieser Ereignisse aus dem Gefängnis von Philippi. Dort schreibt Paulus: Freut euch, dass ihr zu diesem Herrn gehört. Noch einmal sage ich, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit und Güte erfahren. Macht euch nicht immer um alles Sorgen. Bittet Gott in jeder Lage mit Rufen und Bitten und mit Dankbarkeit. Und darum eine Christengemeinde, die solche Lieder singen kann, würde das Gesicht der Welt verändern. Lass sie uns anstimmen, wenn es sein muss, auch gegen den Augenschein, denn die Lieder für ihn verändern die Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.